Dieses Symbol der offenen Tür wollte einfach zeigen, dass Gott weiterhin einlädt. Einlädt zu sich in sein Reich und dass er uns als Menschen, die Jesus Christus folgen, also diejenigen, die an ihn glauben, dass er uns gebrauchen will, diese Tür weiterhin für andere auch sichtbar offen zu machen. Und ich möchte heute Morgen auch diese Zeit der Predigt jetzt auch als eine Zeit des Gebetes für uns nutzen. Das heißt, ich werde diese Predigt in drei Teile einteilen. Und nach jedem Teil werden wir auch einen Augenblick haben, wo wir in unterschiedlicher Weise miteinander beten können. Einmal laut, dann werden wir so ein Popcorn-Gebet haben, das werde ich gleich erklären. Und dann auch nochmal in kleinen Gruppen, wer möchte. Aber keine Angst, jeder kann das auch in der Weise machen, wie es zu ihm heute Morgen passt. Ich starte mit einem Zitat von einer Persönlichkeit. Ich hatte mal Physik als eines meiner Lieblingsfächer und insofern interessiert mich die Physik weiterhin. Blenden wir das mal ein, das Zitat von einem Nobelpreisträger der Physik, Anton Zeilinger, stammt aus Österreich. Und er hat nichts weiter oder anderes gesagt, was wir hier lesen können. Die Kirche sollte wieder stärker die Verkündigung der Frohbotschaft zu den Nichtchristen übernehmen. Starke Aussage von so einem Mann. Ich weiß, Missionieren ist heute sehr unpopulär, aber die Kirche hat die Aufgabe, die frohe Botschaft zu verkünden. Ja, das ist doch mal eine klare Aussage, oder? Auch wenn wir uns manchmal damit schwer tun, weil dieser Begriff natürlich in unserer Gesellschaft, Mission, häufig so ein Geschmäckler hat. Und dann schwirren die ganzen Gedanken aus den Zeiten, wo die Kreuzzüge waren oder Südamerika, wo Zwangstaufen waren. All das verbinden Menschen heutzutage ja mit Mission. Aber Mission ist ja was zutiefst Positives. Das, was ich eben angedeutet habe. Gott lädt ein. Es ist gut und richtig, zu missionieren, unsere Talente einzusetzen. Das hat diese Beispielgeschichte, die Nils eben vorgelesen hat, deutlich gemacht. Diese Geschichte in Matthäus, wir können die nächste Folie einblenden, diese Geschichte aus Matthäus 25, sie ist eingerahmt. Eingerahmt von mehreren anderen Geschichten. Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, aus Jerusalem geht er raus, durch das Tal und dann auf den Ölberg. Dort sitzt er. Und dann fragen ihn seine Jünger, was werden die Zeichen sein, wenn du wiederkommst? Es geht also um die sogenannte Endzeit. Seit der Auferstehung von Jesus bis zu seiner Wiederkunft, also er wird einmal wiederkommen, das nennen wir Endzeit. So, und Jesus erzählt dann einige dramatische Vorgänge, die stattfinden werden. In Matthäus 24 schon, das sind die sogenannten Endzeitreden von Jesus. Er erzählt von Verführung, er erzählt von Erdbeben, von Hungersnöten, kennen wir alles nicht, ne, im Moment. Tja, leider doch. Jesus hat als Prophet auch an der Stelle schon Dinge gesagt, die zutreffen. Und er sagt auch, dass seine Rückkehr unerwartet, ganz plötzlich geschehen wird. Und es wird einen Tag geben, wo tatsächlich jeder Mensch sich vor Gott einmal verantworten muss. Er hat uns etwas anvertraut, übergeben, aber wir müssen auch einmal Rechenschaft geben darüber. Und dann macht er auch deutlich, und das hat dieses Gleichnis eben auch deutlich gemacht, dann wird es nicht für alle den Himmel geben. Auch wenn uns so mancher Schlager das deutlich machen will. Wir wollen kommen alle in den Himmel. Und dann wird kräftig getanzt dazu. Jesus hat an dieser Stelle auch noch einen zweiten Ort, den er den Menschen vor Augen hat. Nein, es wird auch den Ort der Finsternis geben. Der Himmel, das ist die ewige Heimat. Die ewige Verbindung mit Gott, dem Schöpfer, aber keiner wird gezwungen, auf die Ewigkeit mit diesem Schöpfer zu verbringen. Wäre doch eigentlich unlogisch, wenn man hier auf dieser Erde keine Zeit mit ihm verbringen will und ihm kein Vertrauen entgegenbringen will, dass man dann die Ewigkeit mit ihm verbringt. Also insofern zeigt Jesus auch auf, es wird auch ein Ort mit Zähneklappern, wird das hier beschrieben, oder ein Ort des Weinens geben, ein Ort der ewigen Strafe, so wird das in diesen Kapiteln deutlich. Aber, und das ist die gute Nachricht, Gott lädt aktuell weiter ein, seine Mission geht weiter und sie geht weltweit weiter. Diese Beispielgeschichte, wir schauen mal auf die nächste Folie. Und vielleicht zeigt uns das so ein bisschen, wie wir uns das vorstellen können. Da hat ein Mann also 3 Angestellte mindestens, vielleicht hat er auch noch mehr, aber er nimmt jetzt 3 mit hinein in seine Geschäfte. Er selber ist ziemlich wohlhabend, also das soll der linke, gut genährte Mann hier sein. Er ist reich, er hat gute Geschäfte gemacht und nun gibt er das erwirtschaftete Vermögen an 3 Personen weiter. Aber das geschieht nicht nach dem Gießkannenprinzip, an alle das Gleiche, sondern sie bekommen unterschiedliche Anteile seines Vermögens. Einer kriegt 5. Nächste Bild, glaube ich, müsste das sein. Also, das ist hier ein bisschen verniedlicht dargestellt. Hier sind das nur so ein Tuch mit ein paar Münzen drin. Nein, hier sind 5 Zentner beschrieben. Wir könnten auch sagen 50.000 Silberstücke, 180 Kilogramm Münzen, die er übereignet bekommt. Also ein echtes, fettes Vermögen, was ihm anvertraut wird. Der zweite, und das sehen wir ja auch hier, 20.000 Silberstücke oder 2 Zentner, 72 Kilogramm. Und der dritte schließlich bekommt noch 10.000. Alle 3 können damit wirtschaften. Und interessant ist, dass eben jeder entsprechend seiner bisherigen Fähigkeit, die er hat, bekommt. Nach dem, was er zu leisten imstande ist. Und ich finde das erstmal sehr menschlich. Gott vertraut jedem Menschen das an, wozu er in der Lage ist. Wir kommen in die Übertragung dieses Gleichnisses. Ein erster Punkt, Gott traut dir und mir etwas zu. Uns, dir und mir sind Talente anvertraut. Hier steht Talentos im Griechischen. Also da könnte man direkt das deutsche Wort Talent ableiten. Etwas, was Gewicht hat. Etwas, was wir einsetzen können. Gott traut es dir zu, das einzusetzen. Egal, wo du unterwegs bist. Der Theologe Adolf Schlatter hat das so ausgedrückt, was Gott uns anvertraut. Er sagt, Jesus hinterlässt uns nicht nur eine Aufgabe, sondern auch eine Gabe. Was er selber, Jesus, hat, hat er zu unserem Eigentum gemacht. Seinen Geist, sein Wort, seinen Frieden, seinen Zugang zu Gott, also das Gebet, hat er uns hinterlassen. Auch sein Kindschaftsverhältnis zum Vater. Also, jeder ist eingeladen, Kind Gottes zu sein. Jesus war ja Sohn Gottes und wir dürfen Kinder Gottes sein. Auch das hat er uns hinterlassen. Also, will sagen, Gott hat uns und durch Jesus Christus ganz viel anvertraut. Und dieses Gleichnis macht deutlich, Jesus wird einmal wiederkommen. Und er hat seinen Jüngern einen ganz klaren Auftrag gegeben. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und letzten Sonntag haben wir auch davon gehört, macht wiederum zu Jüngern. Macht andere zu Jüngern. Ladet sie ein in meine Nachfolge, indem ihr hingeht, indem ihr lehrt und indem ihr tauft. Das war der sogenannte Missionsbefehl. Ja, und wie gut, das hatte ich eben schon angedeutet, dass der Herr eben nicht die gleiche Summe jedem anvertraut. Jeder hat eine unterschiedliche Lage, Dinge umzusetzen. Durch seine Herkunft, vielleicht durch seinen Intellekt. Vielleicht durch seine Gesundheit. Wäre doch ungerecht, wenn von jedem das Gleiche gefordert wird, oder? Jemand, wer gesundheitlich eingeschränkt ist, kann nicht so viel einbringen, auch in das Einladen von anderen Menschen zu Gott zu kommen. Und mancher ist arm, hat nicht viel Geld, kann also auch in dieser Weise nicht so viel einsetzen. Und das Gleichnis macht mir auch deutlich, es ist nicht gut, wenn wir neidisch auf den schauen, der ganz viel auch im Reich Gottes bewirkt. Auf die Großen zu schauen, ja, die Billy Grahams oder die anderen, die so viele Menschen zum Glauben führen konnten. Oder die irgendwelche charismatischen Leiter sind. Nein, darum geht's nicht. Es geht darum zu schauen, was hat Gott dir persönlich anvertraut. Was ist das? Hast du da eine Idee? Auch deiner natürlichen Begabung? Der Gaben des Geistes Gottes, die er gibt, damit sie einfließt auch in den Bau von Gemeinden? Hast du da Gedanken? Auch deine natürlichen Gaben, die du hast, dein Charisma, durch das du andere Menschen positiv beeinflussen kannst, vielleicht deine Fähigkeiten mit Kindern umzugehen, vielleicht deine Liebe, besondere Liebe zu älteren Menschen, ganz egal. Wo in diesem Gleichnis findest du dich wieder? Bei dem, der 5 bekommen hat? Bei dem, der 3 bekommen hat? Oder bei dem, der 1 bekommen hat? Ein zweiter Punkt, und da blenden wir auch wieder die nächste Folie ein. Gott fragt auch danach, was du mit deinen Gaben, Talenten tust, beziehungsweise getan hast. Das ist der Vers 19 in unserem Abschnitt hier. Da heißt es, nach langer Zeit kam der Herr der drei Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. An dieser Stelle fällt so ein bisschen dieses Wort langer Zeit auf. Ja, für viele ist das wirklich eine lange Zeit, seitdem Jesus weg ist, dass er immer noch nicht zurückgekommen ist. Weil manches deutet in der Bibel auch darauf hin, dass er schnell zurückkommt. Aber hier steht in nach langer Zeit. Es kommt also so ein Tag der Abrechnung. Das klingt erstmal so, jetzt geht's aber ans Eingemachte. Aber zunächst mal von der Geschichte her ist das was ganz Normales. Also ich habe ja mal Bankkaufmann gelernt. Und dass man am Jahresende eine Bilanz vorlegt, das ist für jeden Geschäftsmann ganz normal. Dass man die Dinge auf den Tisch legt. Was ist passiert? Was habe ich vorher bekommen? Was habe ich eingenommen? Womit habe ich gewirtschaftet? Und das dann auch sichtbar niederzuschreiben beziehungsweise zu veröffentlichen. Also dieser Tag der Abrechnung kommt und das Gleichnis macht uns deutlich, es geht darum, dass wir eben unsere Talente nicht verstecken, nicht verheimlichen, nicht vergraben, wie der eine, der ein Talent bekommen hat. Er war auf Sicherheit bedacht. Er hat übrigens an der Stelle hat er zumindest das gemacht, was in der damaligen Zeit mit das sicherste war. Das war tatsächlich es zu vergraben, denn im eigenen Haushalt konnte es sofort gestohlen werden. Da gab es ja noch kein Banksafe. Also an der Stelle hat er, könnte man zunächst mal sagen, clever gehandelt, aber er hat nicht das gemacht, wozu das Vermögen seines Chefs bestimmt war. Meine Frage an dich, ist es dir so gewichtig, dass dein Denken, deine Gaben einfließen in Gespräche, die du in dieser Woche führen wirst? Dass da die Mission von Gott, die Einladung von Gott, dass sie da eine Rolle spielt? Oder gehst du auf Nummer sicher? Schweigst lieber. Übrigens, manchmal haben wir ja den Eindruck, dass Gottes Mission kaum noch eine Rolle spielt oder dass die Menschheit immer mehr von Gott sich entfernt. Aber wenn wir weltweit auf die Dinge schauen, dann ist da was anderes im Gange. Roland Werner schreibt auch in dem Heft für die Allianz Gebetswoche, noch nie gab es so viele Jesus-Nachfolger wie aktuell. Die Zahl der Gemeinden auf dem afrikanischen Kontinent wächst und wächst. Ähnlich ist es vielerorts in Asien und Lateinamerika. Der globale Süden ist längst zum neuen Zentrum der Weltchristenheit geworden. Und auch bei uns in Europa gibt es neben allem Abbruch zugleich auch Aufbrüche. So entstehen überall Migrantengemeinden, die wir oft gar nicht wahrnehmen. Morgens sind die Kirchen manchmal leer und nachmittags, wenn die Migranten sich treffen, ist die Bude rappelvoll. Und das größte oder vielleicht größte Wunder, so schreibt Roland Werner, das sich vor unseren Augen vollzieht, ist das Wachstum einer lebendigen Untergrundgemeinde in islamischen Ländern. Das ist auch eine interessante Neuigkeit, die ich noch nicht so wahrgenommen habe oder wahrnehme. Und er sagt, das gab es in 1400 Jahren seit der Entstehung des Islam noch nicht, dass so viele Gemeinden gerade in islamischen Ländern entstehen. Also, bei der Wiederkunft von Jesus, wenn er Rechenschaft fordert, gibt es auch viel aufzuzählen, was wirklich an Talenten eingesetzt wird weltweit. Und ich gehe davon aus, dass auch ganz viel aufgezählt werden kann, was hier in Schwerin passiert, was in dieser Gemeinde passiert, was durch dich und mich passiert. Toll, wenn wir das sichtbar werden lassen. Und toll, wenn wir eben unser Talent nicht vergraben wie dieser Mann. Wenn wir sozusagen mit dem Wort Gottes nicht so umgehen, als hätte es kein Gewicht. Denn das, was er macht, übertragen auf unsere Situation, heißt doch, ich nehme diese Worte Gottes so wie fades Salz, was nicht mehr würzt. Ich gehe davon aus, dass es sowieso keine Wirkung hat. Und deswegen halte ich es zurück. Wenn ich aber glaube, dass diese Worte von Jesus, von Gott, eine Wirkung haben, dann werde ich sie einsetzen. Oder? Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch hin zu den Menschen. Mit himmlischen Worten, die manchmal aufdecken, die manchmal trösten, die manchmal provozieren. Du wirst ja nicht nur Freunde machen. Die manchmal andere veranlassen, über dich zu lächeln. Ha, der glaubt an Gott. All das wird es geben. Aber wenn du davon ausgehst, dass diese Worte trotzdem eine Wirkung haben, dann wirst du dich davon nicht einschüchtern lassen. Ich bin eher so ein stetiger Typ. Und stetige Typen setzen manchmal mehr auf Sicherheit. Und ich habe mich da an dieser Stelle in diesem Gleichnis auch entdeckt. Und da fallen mir tausend Ausreden ein, warum ich in bestimmten Situationen eben nichts von Jesus sage oder nicht zu meinem Glauben stehe oder nicht mal provoziere oder nicht mal Gegenwind erzeuge. So, das ist meine Herausforderung. Und Jesus vertraut mir trotzdem seine gute Botschaft an und will mit mir seine Geschichte schreiben und mit dir. Aber das kann nie nur gesichert sein, sondern das lädt uns ein, unsere Komfortzonen zu verlassen und mal rauszugehen, das Risiko zu wagen und dann festzustellen, ja, diese Worte bewirken ja doch etwas. Manchmal nicht sofort, aber manchmal nach 5, 10 oder sogar 20 Jahren. Ja, ein letztes, was dieses Gleichnis auch deutlich macht, und das ist der dritte Punkt, den wir auch noch einblenden, wo ich nur kurz noch was zu sagen möchte, bevor wir eine dritte Gebetsrunde haben. Gott allein verfügt über den Zugang zum ewigen Leben oder zur Finsternis. Das Gleichnis hat an dieser Stelle eine sehr aufrüttelnde Botschaft und ich kann sie nicht abschwächen. Es kommt eben dieser Tag der Abrechnung. Und wichtig erscheint mir an dieser Stelle nochmal darauf hinzuweisen, es ist nicht unser Job, andere in die Hölle zu befördern. Es ist nicht unser Job, über Menschen zu richten. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wie schnell bin ich dabei, über andere zu richten, in Gedanken, manchmal in Worten. Und das hat auch was Befreiendes, dass das nicht unser Job ist. Wie oft wurden Menschen schon in die Hölle verbannt, bevor das Leben beendet war? Weißt du, wie das Leben eines anderen endet? Der Schächer am Kreuz hat in der letzten Sekunde noch das Paradies in Anspruch genommen. Also wir haben kein Recht, einen anderen in die Hölle zu verbannen. Und der Geschäftsmann am Ende, ja, verurteilt er den Faulen. Und so hart das klingt, aber auf der anderen Seite ist es doch auch logisch, oder? Wie wäre, wenn keiner von uns sich vor Gott verantworten würde für das, was er tut? Wie wäre es, wenn all die Ungerechtigkeit, die in diesem Leben und auf dieser Erde geschieht, wenn die nicht in irgendeiner Weise verurteilt würde? Also an dieser Stelle, finde ich, ist das sogar logisch und in meinem Gerechtigkeitsempfinden näher, als wenn alle so automatisch in den Himmel kommen. Jesus, wir danken dir für diese Zeit der Gebete. Wir danken dir für diese Woche. Wir danken dir, dass du uns auch durch das Gebet etwas in die Hand gegeben hast, was echt was bewegt in dieser Welt, in dieser Stadt, unserem Umfeld. Und ich bin gespannt, wie du antwortest auf die Gebete, die wir auch heute Morgen gesprochen haben. Danke, dass du ein lebendiger Herr bist. Und danke, dass du einmal wiederkommen wirst. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir dann etwas von den Talenten auch zeigen können, die wir eingesetzt haben und die etwas bewirkt haben. Danke, dass du uns dazu heute Morgen eingeladen hast. Amen.